Still, das Wesen ist hier.
Es ist furchterregend.
Es ist gnadenlos.
Es weiß alles.
Das Fanboy!
Ja, einen wunderschönen Morgen da draußen an den Rechnern, Smartphones und Telefonapparaten.
Ja, hier ist wieder der Montagmorgen-Podcast, diesmal mit Jörg und meiner Wenigkeit, dem Benjamin.
Und wir haben ja jetzt an einem vom Wetter her nicht so schönen Wochenende ein großes Thema gehabt auf Gamers Global. Das ist unsere Unfähigkeit, Spiele zu testen. Und wir wollen das jetzt natürlich nicht nochmal aufrollen alles, aber eine Frage wird mich doch beschäftigen, weil ich habe es einfach nicht so lange gespielt. Ich habe mal eine Dreiviertelstunde gegen das Alien gespielt und habe durch meine ängstliche Vorgehensweise auch erstaunlich lange überlebt, damals noch bei der Preview. Wie ist denn das mit diesem Alien? Ist das wirklich so intelligent, wie die, sag ich mal, Connoisseure dieses Spiels uns Glauben machen in ihren Comments, oder gibt's da auch nochmal eine Gegenmeinung?
Naja, das Alien an sich ist eigentlich sogar relativ dumm, aber es beherrscht halt bestimmte Dinge oder hat gewisse Vorzüge. Es benutzt ja zum Beispiel eben diese Luftschächte oben in der Decke, die der Spieler selbst nicht benutzen kann. Man sieht die Öffnungen, ab und zu tropft ja auch mal der Sabber vom Alien raus. Das heißt, wenn man dann drunter herläuft, dann ist man so gut wie tot. Was heißt so gut wie tot? Man ist tot. Also das ist zum Beispiel ein Beispiel für die Mechanik, wo man die Verlässlichkeit hat. Wenn man da jetzt drunter hergeht, dann bin ich tot. Das Alien selbst ist dumm. Wenn man in einer hellen Ecke steht und es marschiert an einem vorbei, dann bemerkt es einen ganz gerne überhaupt nicht. Aber es gibt eben Spielabschnitte, wobei das eben auch gegebenenfalls einfach Bugs in der KI sein können, wo es tatsächlich aus dem Nichts kommt und einen tötet.
Aber das stimmt doch nicht. Es sind Luftschächte und es ist so schnell und du hast in dem Moment nicht geguckt, Benjamin.
Ja, das stimmt natürlich, weil ich kaure da ja in einer dunklen Ecke, mache kein Licht und keinen Mucks und kann gar nichts. Das Alien geht vor mir den Gang entlang, den Korridor entlang, von mir weg. Ich benutze auch den Tracker und sehe überhaupt nichts. Und eine halbe Sekunde später kriege ich von hinten irgendetwas durch den Rücken, durch den Bauch gestochen. Und ich denke, hä?
Also ich glaube, dass wir solche Dinge jetzt mal ganz ernsthaft im Test noch besser rüberbringen und beweisen müssen, weil du hast ja gesehen, wie da manche dann reagieren und uns vorwerfen, wir haben das Spiel nicht begriffen. Ich glaube, da muss man wirklich mit Video beweisen oder Screenshot beweisen, weil allein, dass du es schreibst oder behauptest, scheint nicht zu reichen. Ansonsten, ja, vielleicht auch noch einmal an der Stelle, wem das Spaß macht, ist völlig okay, das ist kein Charakterfehler. Aber so allgemein etwas mehr Toleranz und auch Vertrauen, dass wir hier unseren Job vernünftig machen, das würde ich mir schon wünschen.
Ja. Nein, ich meine, es gibt ja Situationen, in denen es auf jeden Fall besser funktioniert. Also ich meine, da ist das Alien zwar dumm und man kann sich relativ leicht vor ihm verstecken und ihm entgehen. Aber wie gesagt, es gibt eben auch Spielabschnitte und das beschreibe ich auch im Test. Das ist gerade der Abschnitt, wo du die längste Wegstrecke zurücklegen musst im ganzen Spiel auf der Flucht vom Alien auf dem Weg zum Ausgang. Und ausgerechnet da passiert das. Und das Alien reagiert da ja zum Beispiel auch nicht auf das Feuer aus dem Flammenwerfer, das ist normalerweise kurzzeitig verscheucht. Mhm. Also wie gesagt, das mögen Bugs sein, aber es ändert ja nichts daran, dass diese Spielmechanik einfach in vielen Situationen nicht so funktioniert, wie sie das könnte oder sollte.
Ich glaube, das funktioniert ganz stark auf einer emotionalen Ebene. Und ich glaube, das ist auch, was die Fans des Spiels vor allem anspricht, dass sie halt echt das Gefühl haben, da ja auf eine Art Nostromo rumzurennen. Wobei, das würde mich persönlich noch interessieren, dieser Zusatzinhalt. Ich bin jetzt noch nicht dazu gekommen, den gibt's aber, glaube ich, mittlerweile für die Vorbesteller, dass man auf der tatsächlichen Nostromo, die ja wohl diesem Shuttle aus dem Intro relativ gleicht, dass man da unterwegs ist. Wobei, wenn es so ist, wäre das ein sehr kleines Spielfeld. Also dann ist das ein Mini DLC, aber das wird mich persönlich sogar noch interessieren, weil ich bin ein Riesenfan der ersten beiden Teile und finde die beiden auf ihre Weise auch echt klasse und erstaunlich gut gealtert, trotz der komischen 200 mal 120 Pixel-Auflösungsbildschirme. Naja, dann habe ich ja Wasteland 2 jetzt endlich getestet. Ich habe es tatsächlich erst gestern Abend, am Sonntagabend gegen 19 Uhr durchgespielt gehabt, beziehungsweise nicht durchgespielt gehabt, weil ich bin dann tatsächlich in der allerletzten Mission, nachdem ich den letzten finalen Kampf geschlagen habe, nicht weitergekommen. Das war mein erster echter Plotstopper, wobei das Spiel ist weitergegangen, weil dann ist das so, ich möchte nichts verraten. Also ich habe dann halt einfach das Spiel verloren, ganz offiziell, und dann kommt nach 102 Stunden eine Texttafel, wo Ups steht und so 3-4 Sätze, wobei man sagen muss, es kommt auch im Falle des Siegs, kommen nur ein paar Texttafeln und das war's. Also da ist ihnen irgendwie ein bisschen Geld ausgegangen und dieser Plotstopper müsste jetzt wirklich nicht sein. Aber ansonsten hat mir es doch gut gefallen. Jetzt melden sich natürlich gleich die Leute, die ja der Meinung sind, wir hätten Alien Isolation von einem Alien Isolation Test, nein, umgekehrt, wir hätten Alien Isolation von einem Alien Isolation Fan durchspielen lassen müssen, weil nur Action-Fan, Schleichspiel-Fan oder Horror-Fan zu sein, das reicht ja nicht. Aber das ist keine Fanwertung bei Wasteland 2, das ist einfach eine Wertung, wie sie sich mir nach etwas hin und her aufgedrängt hat. Ich war kurzzeitig mal bei einer 9, weil es eine Zeit lang richtig wahnsinnig viel Spaß gemacht hat, gerade wenn man dann so in der Endphase von Arizona ist und dann die ersten Stunden in Los Angeles macht. Und am Schluss war ich eher so Richtung 8 sogar, zwischen 8 und 8,5. Also Entschuldigung, wenn ich das jetzt spoilere für Leute, die die Wertung ausschalten, Pech gehabt, so bin ich halt. Aber am Ende hat dann, das wird jetzt einige Leute entsetzen, den finalen Ausschlag gegeben, unsere Wertung für Divinity Original Sin. Und ja, also da wollte ich es dann nicht drunter haben, weil ich im Vergleich zu dem Divinity, klar, es hat noch mehr Haken und Ösen als Divinity, ist auch insgesamt von den Production Values nicht ganz so gut, wobei, wenn man den Sound einrechnet, dann doch schon wieder. Aber so die ganze Spielwelt bei Divinity scheint mir sehr artifiziell und auf Schenkelklopfhumor zu basieren. Und bei Wasteland 2, das ist nicht dieses Over-the-Top von Fallout. Das ist, teilweise haben sie schon so Einsprengel, die man nicht ernst nehmen kann. Aber insgesamt ist das wirklich so ein bisschen...
Die Schafe zum Beispiel.
Ja, ach, ein paar Sachen. Also, aber es sind wirklich so fast schon Milieustudien, wie dann diese kleinen Gemeinschaften funktionieren, die natürlich völlig abgedreht sind, aber auf ihre Weise logisch und so. Also ja, und da kam ich dann halt am Schluss zu dieser Wertung. Und ja, man braucht viel Geduld und muss ein paar Sachen auch in Relation setzen. Wobei, also ich habe dann auch im Test von den Bugs am Ende geschrieben, ich hatte die ersten 60, 70 Stunden quasi keine Bugs. Also und auch kaum diese Anschlussfehler, die dann am Ende sich häufen. Und meine Vermutung ist, die haben ja in der Beta Schluss gemacht in Arizona, so viel ich weiß. Und dass einfach die zweite Spielhälfte, die kürzere ist, einfach nicht so gut ausgetestet wurde. Das ist das, was ich denke.
Ja, ja gut, beim finalen Bugfixing, da ist es ja meistens so, dass man halt vom Anfang bis zum Ende durchgeht. Und ja, das schafft man dann eben.
Ja, wobei ich mich, ich frage mich aber schon, ich meine, es sind jetzt über 3 Wochen vergangen, seit es rausgekommen ist. Und so langsam...
Ja, das ist schon richtig.
Sie haben einen Patch gleich nach Release gemacht und seitdem keinen mehr. Also ich frage mich schon ein bisschen, wann kommt denn da jetzt endlich ein Patch nochmal?
Ich denke, da wird schon noch was passieren. Nee, ich wollte ja auch nur darauf hinaus, also dass die Fehler sich dann zum Ende hin häufen, das ist ja eigentlich auch relativ normal. Ja, aber wir wollen ja auch gar nicht so sehr in der Vergangenheit schwelgen, wobei der Wasteland-Test ja gerade erst erschienen ist, sondern auch ein bisschen in die Zukunft blicken. Zum Beispiel hat sich der Christoph am Freitag in Düsseldorf Far Cry 4 auf der PlayStation 4 ausführlich angeschaut und da wird bereits morgen dann eine entsprechende Preview zu online gehen. Noch heute sogar ein Test zu Borderlands The Pre-Sequel. Das habe ich mir auf der 360 angeschaut und da werden wir euch entsprechend darüber aufklären.
Last Gen!
Ja, es gibt's ja nicht für PS4 und Xbox One. Es gibt's ja nur für 360, PS3 und PC. Und die PC-Version, die lag uns zum Testzeitpunkt leider noch nicht vor. Wir hoffen, dass sich das heute oder spätestens dann morgen ändert. Da werden wir dann natürlich dann auch noch drauf eingehen, wie sich die Version schlägt.
Ja, dann apropos haben wir noch nicht hier. Wir haben noch kein Testmuster zu The Evil Within hier. Da saß ich trotz natürlich unserer Nachfrage Bethesda nicht dazu in der Lage. Das Testmuster-Kontingent war nämlich zu klein und wir konnten nicht berücksichtigt werden. Ja, also in solchen Fällen rate ich ja immer ganz neutral, wartet um Gottes Willen unseren Test ab und kauft euch das nicht vorher, einfach aus Sicherheitsgründen, weil wir konnten es ja noch nicht richtig spielen und testen. Ja, und was wir leider auch noch nicht richtig testen können, ist Legend of Grimrock 2. Das liegt aber in dem Fall einfach daran, dass ich keinen Tester gefunden habe, der sich das antun möchte. Also nicht, weil keiner das Spiel mag, nicht gleich wieder Angst kriegen da draußen, sondern einfach, weil gerade unglaublich viel im Umlauf ist. Natürlich auch bei unseren Autoren, die ja in keinem Fall exklusiv für uns schreiben. Das können wir uns gar nicht leisten als kleines Gamers Global. Und also ich suche noch nach einem Tester. Wenn dies ein Kollege hört, zufälligerweise, der es testen möchte, möge er sich doch melden. Aber wir werden es euch trotzdem vorstellen. Wenn wir es schaffen, werden wir schon morgen Abend eine Stunde der Kritiker für euch haben zu Legend of Grimrock 2. Der Heinrich und ich machen das.
Bin ich auf jeden Fall sehr gespannt drauf. Also ich fand den ersten Teil ja ganz okay. Ich fand auch da, dass der Jubel ein bisschen überzogen war. Ich meine, gut, man hat halt nicht viel davon erwartet und gemessen daran war es natürlich wirklich super. Aber ja, ich hoffe doch sehr, dass der zweite Teil da doch noch einiges mehr reißen kann. Es gibt jetzt ja auch eine Oberwelt, die gab es ja im ersten Teil nicht.
Und wobei, das stimmt mich jetzt gar nicht so hoffnungsfroh, weil im Prinzip ist ja Legend of Grimrock ein Dungeon Master-Klon. Also die haben da unglaublich kopiert. Was ja auch okay ist, war ein super Spiel damals von FTL. Aber Dungeon Master 2, das kam dann nach Jahren, also ich weiß nicht, 10 Jahre später über Interplay, glaube ich. Und hatte auch eine Oberwelt, aber das war irgendwie im Gegensatz zum ersten nichts, woran man sich unbedingt erinnern muss. Das war halt dasselbe in grün, ein bisschen größer, aber hatte nicht mehr dieses gleiche geile Spielgefühl. Insoweit, ich bin da ergebnisoffen. Ich habe es auch noch nicht gespielt, also gucken wir mal. Ja, dann hast du, glaube ich, noch an der Backe oder darfst dich widmen dem Vanishing of Ethan Carter, einem Abo-Wunschartikel-Test. Das glaube ich nicht so lang ist, als dass wir jetzt schon was drüber sagen sollten.
Das denke ich auch, zumal wir jetzt auch noch nicht so hundertprozentig abschätzen können, wann der Abo-Wunschartikel erscheint. Wir versuchen es natürlich noch diese Woche beziehungsweise zum Wochenende hin, aber das könnte vielleicht auch noch bis Anfang nächster Woche dauern. Ganz einfach eben hier The Evil Within und so weiter. Es ist viel zu tun im Moment.
Ja, es ist sehr viel zu tun. Es ist jedes Jahr dasselbe um diese Zeit, weil die Publisher irgendwie wie Lemminge alles versuchen, um ihre Produkte in Oktober, November zu drücken, was ich verstehen kann. Da wird auch wahrscheinlich am meisten gekauft, vor Weihnachtszeit und so weiter. Aber was ich gerade bei so kleineren Produkten wie Legend of Grimrock 2 und diversen anderen überhaupt gar nicht verstehen kann. Also, ach, jetzt kam heute Morgen, hatte ich die E-Mail hier von den, wie heißen sie denn, Leuten, die diese Baldur's Gate Infinity Engine Remakes machen, Beamdog. Und ja, jetzt haben sie Neverwinter Nights fertig und ihre beste Version ever und sie sind richtig stolz und da ist unser Review-Key und ich kann nur sagen, ja, im August, im April, im Januar, im Februar, im Dezember mit Handkuss, aber wer soll sich denn so ein Monstrum jetzt anschauen? Da kann ich echt nur sagen, so gut wie keine Chance. Das ist immer ein bisschen schade um diese Jahreszeit.
Was stand denn genau in der Mail drin? Also es ging um die PC-Version in dem Fall.
Ja, mit Steam Key gleich.
Okay, nee, ich dachte, es ging vielleicht um die iOS-Version und das ist unser bestes Spiel, unser bestes iOS-Game ever. Es stürzt nur alle 2 Stunden einmal ab. Oder so. Naja.
Ja, das wäre es ja schon, wenn es nur alle 30 Minuten abstürzt. Anyway, aber es ist ja schön, dass es auch Ressourcenmarkt gibt und genau. Ja, das aber schon zur Vorschau und es wird noch sehr viel mehr kommen in den nächsten Tagen und Wochen. Aber kommen wir jetzt zu den User-Fragen schon, weil davon haben wir heute sensationelle 10, wobei Herr Koppler 10 gleich 3 gestellt hat, sehe ich da unten. Fangen wir mal oben an.
Das gehört nicht zum Usernamen. Aber ist egal.
Hä?
Das habe ich nicht komplett rausgelöscht. Ich habe einfach.
Ach, der heißt nicht Koppler 10, willst du mir sagen? Ja, der heißt nur Koppler. Okay. Ach, und Keksus 20 heißt auch nicht Keksus 20. Und Furzklemmer auch nicht Furzklemmer 14.
Ich war zu faul, es sauber rauszuholen.
Ich dachte, wir haben derart viele User, dass die sich schon durchnummerieren müssen. Weißt du, wie Jörg 732 bei AOL damals und so. Ja. Egal, Keksus fragt, gibt es ein Spiel, bei dem ihr anfangs dachtet, dass es euch definitiv nicht gefallen wird, ihr es letztendlich aber doch mochtet? Also außer Alien Isolation, das wir natürlich heimlich jede Nacht weiterspielen.
Ja, also da muss ich ganz ehrlich sagen, da fällt mir spontan ehrlich gesagt keins ein. Also gibt es mit Sicherheit ein Spiel, bei dem das so gewesen ist, wo der Einstieg mir schwer gefallen ist, aber also da hätte ich mich jetzt echt drauf vorbereiten müssen, wahrscheinlich eine Woche drüber nachdenken erst.
Also da fallen mir einige ein, schon mal angefangen bei Dark Souls oder wirklich diversen anderen, oder wenn ich denke, naja, dieser Assassin's Creed 2 oder 3 oder 4 Teil wird mir definitiv keinen Spaß mehr machen. Und auch Sachen, ja, gerade aus dem Strategiebereich, die ja oft sehr sperrig am Anfang sind, also da gibt's einige, aber also so oft gibt's natürlich diese Pointe oder dieses Happy End dann auch nicht. Also man weiß relativ schnell bei Spielen, ja, das macht mir keinen Spaß hier mit dem und dem Spielkonzept. Dann fragt Furzklemmer, seid ihr regelmäßige YouTube-Konsumenten bzw. habt ihr Privatkanäle abonniert? Wie schätzt ihr YouTube allgemein und auch im Hinblick auf die Gaming-Branche ein? Bitte, Furzklemmer, Brache. Also ich habe den Eindruck, dass gerade Jüngere nur noch YouTube konsumieren. Ja, das denke ich auch. Was früher Take That, sind heute Herr Tutorial und Co. Ja genau, was früher MTV, das ist heute YouTube. So Hintergrundrauschen, oder?
Ja, also ich kenne einige Leute, die tatsächlich die miese Qualität von YouTube-Dingern nutzen, um sich Musik reinzuziehen. Das
unglaublich,
verstehe ich ja. Echt beim besten Willen nicht. Aber na gut, also ich bin jetzt kein super intensiver YouTube-Nutzer. Ich schaue mir da wirklich nur die Dinge an, die ich wirklich brauche oder die ich, keine Ahnung, spannend, witzig finde. Keine Ahnung, mal irgendein witziger Ausschnitt aus irgendwelchen amerikanischen Talkshows oder so, aber ansonsten großartig nichts. Oder die ganzen Intros von Simpsons, da gab es ja in den letzten Monaten und Jahren ein paar richtig coole neue Dinger. Aber ja, ansonsten ist das doch eher berufsgebunden. Hier mal einen Trailer anschauen, ja, da mal ein Entwicklervideo anschauen.
Also es kommt drauf an, es kann schon mal sein, dass ich eine Stunde so diverse Sachen mir angucke, das ist aber dann wirklich Zeit totschlagen, wie ja, sich vor die Glotze hängen. Aber also ein Intensivnutzer bin ich nicht, Let's Plays können mir auch gestohlen bleiben und ich muss immer wieder wirklich, also lachen ist es nicht, hysterisch innerlich kreischen, wenn ich so mitkriege, dass diesen ganzen Let's Player-Fritzen die große Authentizität unterstellt wird und gleichzeitig uns, also als Magazin, als Redaktion, die Käuflichkeit nicht mehr unterstellt wird, sondern so als gegeben angenommen wird. Das sollte sich mal der eine oder andere fragen, ob das wirklich so rum ist oder überhaupt so oder wie, und mal die Klappe einfach halten. Ich bin jetzt in der richtigen Stimmung für die nächste Frage. GC Desert Ranger, der sich somit also als Wasteland 2 Fan ausgibt. Welches Spiel, will er wissen, hat die beste KI, bietet die beste Herausforderung und überraschende Situationen? Also, außer Alien Isolation natürlich.
Ja, müsste man fast schon unterscheiden, also oder sich auch im Detail nochmal angucken. Far Cry hatte damals eine richtig gute KI. Ich kann mich auch daran erinnern, dass Wolfenstein, wie hieß das nochmal? Wolfenstein.
Du meinst es nicht New Order?
Return to Castle.
Wolfenstein war nicht blöd.
Hatte eine ziemlich gute KI für damalige Verhältnisse. Auch Rage hatte eine gute KI, außer bei Granaten, da stellen sich die Gegner ja selten dämlich an.
Aber ja, ich glaube, allgemein ist das eine Fangfrage. Also meine Antwort wäre, das kann man eigentlich so nicht beantworten. Also gerade bei Strategiespielen warte ich noch auf eine wirklich überzeugende KI, abseits von solchen abstrakten Spielen, wo halt ein Rechner durch Brute Force ziemlich viel machen kann. Und meine Erfahrung ist, und das ist auch gar nicht verkehrt, die KIs, die als am besten wahrgenommen werden, sind oft die in ganz speziellen Segmenten einfach bescheißen durch Skripte. Und das ist nicht schlecht, weil es macht die KI, ja, je nachdem menschenähnlich oder wegen mir auch alienähnlich, je nachdem, da scheint es ja nicht so ganz doll zu sein, sondern einfach, ja, hat ja Benjamin erklärt. Aber die das Bescheißen an sich ist nicht das Problem, sondern merke ich sofort, überrascht mich das Spiel, macht es sinnvolle Dinge. Und da ist halt zum Beispiel ein Beispiel bei Wasteland 2, wo ich wirklich fluchen könnte. Die rennen halt immer alle auf dich zu im Kampf, was wahrscheinlich erstmal schlau ist, weil sie wahrscheinlich gegen deine Panzerung oder deine Waffen oder mit ihren Waffen aus der Nähe bessere Chancen haben. Aber es fühlt sich halt total falsch an. Es ist ein Spiel mit Schusswaffen überwiegend und die Kämpfe finden zu 2/3, also im wirklich Nahkampfbereich statt. Und du gehst dann immer wieder 3 Schritte zurück mit deinem Sniper, damit er seinen Malus nicht mehr hat. Ja, und das ist so ein Beispiel. Oder wenn dann ein Angreifer erst Held A und dann Held B angreift, das ist einfach schlechte KI sowas. Und ja, manches Mal vielleicht ein Skript würde da helfen, aber die Frage mag ich eigentlich jetzt nicht mit konkreten Spieletiteln beantworten. Fiele mir sehr schwer.
Genau, der Amko hat auch eine Frage, und zwar fragt er, hat euch ein Spiel schon mal emotional richtig gepackt? Sprich, dass ihr richtig sauer, wütend oder gar traurig wart?
Ja, also definitiv, also immer wieder. Also wütend kann ja aus verschiedenen Gründen sein, zum Beispiel, wenn ich bei Alien an einem Teewagen hängen bleibe. Das macht mich wütend, sowas. Da kenne ich auch wenig Gnade. Aber man kann auch wütend über sich selbst sein, weil man dumme Fehler macht, weil man gerade, was weiß ich, seinen Helden hat sterben lassen, obwohl es nicht hätte sein müssen. Und emotional auch. Also Heavy Rain war für mich zum Beispiel ein emotional wirklich packendes Erlebnis. Mag auch daran gelegen haben, selbst kleine Kinder und so weiter, geht es ja darum, dass Kinder entführt werden. Oder auch, manchmal solche Indie-Spiele, die einem wirklich auf der Ebene packen. Hier, wie hieß es da unlängst vor einem halben Jahr? Hund, Katze, Maus, Monsters, there are Monsters.
Ich weiß, was du meinst.
Sometimes,
du
hast, always monsters, ja, heißt es, genau. Also, gibt's immer wieder. Aber was mich in der Regel oder auf einer anderen Ebene packt mich auch ein Call of Duty, wenn du da halt durch audiovisuelle Reize und Sprachausgabe und Kavum wirklich mitten in den Krieg geworfen wirst, das packt dich auch irgendwie auf einer Stammhirnebene. Also das schaffen Spiele immer wieder, aber es kommt auch aufs Genre an. Also Wasteland 2 hat mich jetzt nicht emotional gepackt zum Beispiel. Dafür ist es einfach nicht das Spiel. Du hast ja diese God-Mode-View von oben runter und ja. Hast du da noch was hinzuzufügen auf Amkos Frage? Ja,
also nicht viel. Also zum Beispiel, keine Ahnung, Dark Souls, da geht man natürlich schon sehr mit, ja, wenn man sich zum, Beispiel, ja, keine Ahnung, 5. oder 6. Mal mit dem Boss angelegt hat und sich darüber ärgert, dass man dann irgendwie in letzter Sekunde gestorben ist, obwohl der Boss noch so einen Mini-Rest Lebensenergie übrig hat und ein Schlag ausgereicht hätte, um ihn endgültig zu legen. Keine Ahnung, aber wie du es schon gesagt hast, packen kann ja auch was ganz anderes heißen. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich jetzt hoch emotional bei dem Spiel war. Das war ich garantiert nicht, aber Skyrim, also wenn du das spielst und du merkst auf einmal, oh, ich habe ja gerade schon 20 Stunden heute gespielt, ich sollte vielleicht langsam mal ins Bett oder so, dann ist das natürlich auch ein Zeichen dafür, dass man ganz, ganz tief in die Spielwelt reingezogen wurde.
Ja, das schaffen die Elder Scrolls-Spiele immer recht gut, ja. Lustig, da habe ich gerade einen Artikel redigiert für Retro Gamer. Da geht es nämlich just um die Elder Scrolls-Reihe. Zaunpfahl fragt, wo sind eigentlich die User-News hin? Habt ihr da Theorien, weshalb die letzten Wochen in der Hinsicht hier weniger los ist als im letzten Jahr um diese Zeit?
Also ich meine, uns ist das durchaus aufgefallen, dass es da die eine oder andere User-News weniger gab als im Vergleichszeitraum, aber das liegt halt einfach auch daran, es ist zwar im Moment viel zu tun, es kommt jetzt ein Spiel wieder nach dem anderen, aber es war doch in den letzten 2-3 Jahren doch noch ein bisschen dichter, was Top-Titel angeht, schon zu diesem Zeitpunkt. Und wenn allgemein etwas weniger zu berichten ist, dann kommt es natürlich nicht von ungefähr, wenn wir selbst auch noch News veröffentlichen, dass dann für die User natürlich auch nicht mehr gerade 1000 Möglichkeiten offen bleiben, um User-News zu schreiben.
Ja, also ich interpretiere das ein bisschen anders, und zwar einfach, dass letzten Endes es ja immer nur ein paar wenige sind, die wirklich aktiv und jeden Tag News schreiben, und wenn von denen ein paar zeitweise einfach keine Lust oder Zeit haben, dann gibt es eben weniger News. Das ist halt bei einem Mitmachkonzept wie Gamers Global ist es einfach so. Ich würde mich schon freuen, wenn es da wieder ein bisschen mehr gäbe. Aber so Phasen hatten wir in den 5 Jahren und 4 Wochen immer wieder, seit es uns gibt. Ich mache mir da ehrlich gesagt keine Sorgen. Das ist eher so eine interne Frage hier vom Admiral Anger. Ich habe vor kurzem die Ausstellungsauskunft für 2013 von der VG Wort bekommen. Wird es demnächst mal Infos darüber geben, wie das erste Jahr gelaufen ist? Ja, aber jetzt nicht detailliert. Also ehrlich gesagt, ich weiß zum Beispiel nicht, ob Gamers Global irgendwelches Geld kriegt und wenn ja, wie viel? Da haben wir noch nichts bekommen. Ja, also im Rahmen des Möglichen, also bestimmt nicht auf Heller und Pfennig. Aber wir werden das selbstverständlich weiterlaufen lassen und hoffen, dass sich da noch mehr dran beteiligen, weil umso mehr sich dran beteiligen, desto mehr wird insgesamt ausgeschüttet. Und ja, so wenig finde ich das auch gar nicht, was man da pro Dings kriegt. Also da können wir dann mal gucken, was quasi ist, das können wir offenlegen, sobald ich es weiß, was quasi der Vergütungssatz war dieses Jahr. Das ist dann natürlich kein Geheimnis.
Ja, und dann hat der Vampiro noch gefragt, kann man sich Hoffnung machen auf eine Art Rückblicks-Podcast zum Jubiläum?
Oh, die habe ich ganz übersehen gerade.
Ja. Ich würde sagen, Hoffnung machen kann man sich immer.
Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich denke auch jeden Morgen, vielleicht bin ich jetzt nochmal 1 Zentimeter größer geworden über Nacht. Aber das hat dann so mit 17,5 aufgehört und die Hoffnung stirbt. Ja, also es hätte sich natürlich angeboten, wie so vieles. Ich wollte eigentlich auch eine Kolumne schreiben und 5 Jahre und Erwartungen und Realitäten. Vielleicht finden wir da im Dezember Zeit zu. Also ja, es ist echt viel gerade, sorry.
Ja. Und dann kommen wir zu den 3 Fragen von Koppler, beziehungsweise vielleicht sollte ich die noch vorziehen, die habe ich jetzt nämlich eben nicht mit drauf gemacht, sonst vergesse ich das gleich. Der Zille hatte noch gefragt, ob die Userfragen mit Userfrage gekennzeichnet werden sollten, um Berücksichtigung zu finden. Da kann ich nur zu sagen, es ist auch viel, also die werden natürlich auch berücksichtigt, wenn es nicht dran steht, aber es hilft uns, wenn wir morgens die Fragen für den Podcast raussuchen, wenn da Userfrage vorsteht, damit wir sie eben nicht übersehen.
Also von gerade wenn es mal wirklich also, viele Comments
genau,
auch
also gibt. Also ja. Macht das bitte immer Userfrage davor, schreiben Doppelpunkt, damit wir es auch nicht übersehen. Aber jetzt zu den Fragen von Koppler. Aus gegebenen Anlass an den York, hattest du schon mal die Schnauze voll von dem ganzen Hass-Post zu manchen Tests und wolltest hinschmeißen oder lässt du sowas gar nicht an dich ran?
Sowohl als auch nicht. Also das ist es schon so, dass ja, es geht mir nicht nahe, aber das stört mich schon vor allem, ja, wie soll ich sagen, wenn uns da schlechte Arbeit vorgeworfen wird. Auf der anderen Seite finde ich, outen sich dann die Leute meistens relativ schnell als dermaßen intolerant und gehässig, dass ich es dann wirklich nicht ernst nehmen kann und dann auch gerne, es tut mir leid, es zuzugeben, so sie ein bisschen anfüttere. Was war der erste Teil der Frage? Nö, das war es ja im Prinzip, genau. Jetzt zur Hochzeit der neuen Titel, so Kopplers 2. Frage. Seid ihr da nicht ein wenig unterbesetzt, da ihr zeitnah Tests bringen wollt? Oder habt ihr die großen Titel schon so viel vorher, dass es da zwar knapp wird, aber eben doch machbar ist?
Ja, also wie gesagt, also unterbesetzt sind wir natürlich nicht. Wir haben ja auch von externen Möglichkeiten, die Spiele testen zu lassen. Das kommt halt immer drauf an. Ne? Manchmal gibt's halt nicht den Steam Key, sondern dann kommt die Debug-Version. Da wird's dann natürlich je nachdem schwierig, die mal rauszugeben. Aber grundsätzlich, das habt ihr ja auch sicherlich in den vergangenen Tagen und Wochen gemerkt, kriegen wir auch die ein höheres Aufkommen von Spielen doch ganz gut abgedeckt.
Ja, wobei, da hast du jetzt sehr unternehmensfreundlich argumentiert. Also ich finde schon, jetzt im Oktober, November sind wir unterbesetzt. Also ich finde, das ganze restliche Jahr schaffen wir es ganz gut mit unserer Mannschaft. Aber jetzt zur Zeit, das geht nur mit einem sehr hohen persönlichen Einsatz, gerade von Benjamin und Christoph. Und halt auch durch Autoren wie den Carsten und den Heinrich und so weiter, die uns von extern unterstützen, den Stefan, den Rüdiger. Und trotzdem müssen wir natürlich gewichten. Und was schon ein Problem ist, wenn jetzt so ein Spiel wie Evil Within uns einfach vorenthalten wird, kann man ja nicht anders ausdrücken. Da haben wir natürlich den Ehrgeiz, da nicht eine Woche später erst drüber zu berichten. Vor allem dann, wenn es unter Umständen eine Mogelpackung ist oder sowas. Und das schauen wir uns dann möglichst schnell an und bringen möglichst schnell den Test. Das kann aber dann zum Beispiel heißen, dass ein Legend of Grimrock halt nur in Anführungszeichen eine SDK bekommt und gar keinen Test oder einen verspäteten Test. Da müssen wir halt einfach abwägen, was uns am wichtigsten ist. Und das ist natürlich eine Abwägung, was wir denken, den meisten von euch am wichtigsten ist. So, und die letzte Frage. Hui, kann es sein, dass eure Wertungen härter ausfallen als noch vor einem halben Jahr? Zum Beispiel Horizont 2? Er meint wahrscheinlich Forza Horizon 2, oder? Ist ja auch wurscht, waren um die 0,5 weniger, als ich erwartet hatte. Und an Bennys Test kommt es mir so vor, dass er kleine Designsünden früher eher durchgehen lassen hat und heute da kein Auge mehr zudrückt. Benjamin Braun, werten Sie heute strenger als vorgestern?
Nein, aber es kommt halt immer auf das Spiel drauf an und da kann ein identischer Fehler weniger von Bedeutung sein, als das in einem anderen der Fall ist. Also in Call of Duty zum Beispiel, wissen alle, dass die KI jetzt nicht unbedingt die allergeilste ist, die man jemals in einem Shooter erlebt hat. Aber das macht es natürlich mit der Inszenierung und vielen anderen Details dann halt doch wieder wett. Und da ist das zwar natürlich ein Kritikpunkt, aber halt keiner, der so extrem stark ins Gewicht fällt, wie das in einem anderen Shooter, der eben, was weiß ich, weniger auf so Skriptsequenzen und sonstige Sachen setzt, der Fall ist.
Ja, oder auch, ich meine, Call of Duty ist aber auch ein Beispiel für was anderes, wenn ein Hersteller wirklich in seiner Serie gar nichts mehr macht, nur noch abstrusere Szenarien erfindet, dann geht so eine Wertung im Laufe der Zeit auch runter. Also wir haben so die Regel, wenn ein Spiel im Prinzip dasselbe in grün ist wie im Jahr zuvor, es kommt ja gerade bei FIFA oft vor, dann kriegst du eben nicht dieselbe Note. Außer natürlich, es ist keine exakte Wissenschaft. Wir diskutieren da viel, vergleichen auch mit dem Mitbewerberumfeld oder wenn wir noch wissen, naja, letztes Mal wären wir fast noch höher gegangen, dann kann es vielleicht schon sein, dass der nächste Vertreter wieder dieselbe Note bekommt. Aber das ist so eine Regel zum Beispiel. Wir wollen schon Neuerungen haben, Verbesserungen haben, nicht nur bei der Grafik oder noch ein tolleres Szenario. Und ansonsten gibt es da keinen Masterplan. Diese Wahrnehmung von Tests ist natürlich eine höchst subjektive. Und wenn wir drei Spiele, die einem Menschen X sehr wichtig sind, aus seiner Sicht zu niedrig bewerten und gleichzeitig testen wir dann Spiele, die er vielleicht im AAA-Bereich und Mainstream verortet, dann seiner furchtsamen Erwartung nach gemäß zu hoch aus seiner Sicht, dann kann natürlich so ein Eindruck entstehen. Aber ich wüsste es nicht, dass wir uns Mühe geben, quasi härter zu werten als früher. Wir haben auch überhaupt nicht den Ehrgeiz, hart zu werten. Also das ist auch so ein Missverständnis, wo ich immer wieder echt, da muss ich wirklich stöhnen bei den Testvergleichen, wenn dann niedrige Wertung mit Kritik und Unabhängigkeit verwechselt wird. Das hat doch nichts miteinander zu tun. Es ist mutiger, einem Assassin's Creed eine 9 zu geben als einem Legend of Grimrock. Also wer das nicht kapiert, der blickt wirklich nicht hinter die Dinge, weil die 9-0 für Legend of Grimrock, die wir natürlich nicht gegeben haben, die ich jetzt ehrlich gesagt auch für den zweiten Teil mir nicht vorstellen kann, aber gucken wir mal. Das interessiert doch keine Sau, die nicht Fan dieses Spiels ist. Oder dann sagt sie einer, ja, da haben sie aber zu hoch gegriffen, aber mich interessiert es ja eh nicht. Also das ist viel einfacher, als einem Mainstream-Titel eine hohe Wertung zu geben, was natürlich die ganzen Durchblicker da draußen fälschlicherweise annehmen, ist, dass die 9-0 für den Mainstream-Titel vorauseilender Gehorsam ist gegenüber dem Publisher oder gleich direkt gekauft wurde. Und in Wahrheit ist es so, dass halt immer wieder gerade Mainstream-Titel sehr, sehr gute Spiele sind, die einfach bis ins Letzte ausgefeilt sind, wo Grafik, Gameplay und Sound zusammenpassen, Spannungskurve drin ist und so weiter. Und darum interessiert uns auch dieses ganze Mainstream- oder Indie-Geschwafel nicht. Uns interessiert immer nur, wie viel Spaß macht uns ein Spiel. Oder?
Ja.
Das
kann man, glaube ich, so stehen lassen.
Und findest du, ich sollte vielleicht Televangelist werden? Ich finde so ein Pathos in meiner Stimme, wenn ich über Themen rede, die mich bewegen, oder? Das kann ich doch ganz gut, so das Wort zum Montag.
Das Wort zum Montag?
Ist aber richtig überrascht.
Dann hättest du es aber gestern bringen müssen, echt? Oder? Das Wort zum Sonntag kommt ja auch samstags abends.
Stimmt, nee, da hatte ich was anderes zu tun. In diesem Sinne, wir reden schon wieder viel zu lange. Bis nächste Woche und
bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Das war der Gamers Global Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und besucht uns bald wieder auf www.gamersglobal.de.